Wir haben davor eine Kriegsgeneration gehabt, wir haben dann die Nachkriegsgeneration und wir haben jetzt die Generation, die mit Social Media ausgewachsen ist. Ich glaube, diese Zeiten sind einfach vorbei. Die alten Generationen sind scheiße. Ich glaube, das ist so ein bisschen der falsche Glaubenssatz.
Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge vom Top-Arbeitgeber-Podcast im Fokus Personal und Führung. Mein Name ist Randolph Morino Sommer und neben mir sitzt mein guter Freund und Geschäftspartner Felix Anrich. Moin aus Hamburg.
Moin, freue mich auf die Folge.
Heute haben wir ein echt spannendes Thema, worauf wir unglaublich viele Reaktionen bekommen haben. Und zwar ist der Titel Gen Z ist nicht faul, sondern du führst nur wie 1995. Und das stellt ein wahrhaftiges Problem dar, denn viele beklagen sich über die Gen Z, dass die nicht richtig arbeitswillig, nicht richtig arbeitsfähig, nicht belastbar sind und so weiter. Aber vielleicht hat es auch einfach nur was mit der Führung zu tun. Felix, was hörst du immer so in deinen Beratungen von den möglichen Geschäftsführern mit Glaubenssätzen oder was kriegst du da so mit rund um das Thema?
Erfahrung. Also ich glaube generell, logischerweise haben wir einen gewissen Wertewandel. Wir haben ein gewisses Umdenken. Früher hat man das gekannt, was wir ganz häufig in gerade Familienunternehmen in der nächsten Generation hören, ist so, ja, früher war das alles, haben die Leute mehr geschafft, die haben waren da, auf die war Verlass, die haben sich weniger Gedanken gemacht und. Und heute, die Generationen stellen gewisse andere Anforderungen. Und das führt häufig zu einer gewissen Disbalance, weil unterschiedliche Generationen unterschiedliche Interessen vertreten. Kann man jetzt drüber streiten, ob wirklich am Endeffekt das so ist, dass alle in der Generation sind, alle dort nicht, das glaube ich definitiv nicht. Also ich glaube, das kann man sowieso nicht niemals generalisieren. Aber faktisch ist, dass auf jeden Fall, ich sag mal, jüngere Generationen anders aufgewachsen sind. Das ist ja alleine schon aus der Historie raus. Also ich sag mal, wir haben davor eine Kriegsgeneration gehabt, wir haben dann die Nachkriegsgeneration und wir haben jetzt die Generation, die mit Social Media ausgewachsen ist. Also von sich aus, denke ich, ist es logisch, dass die Menschen eine andere Erfahrung in ihrem Leben gemacht haben, auch ganz andere Umstände aufgewachsen sind, dass sie da auch einen gewissen
Wohlstand hat er auch, der sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ne?
Wohlstand, eine gewisse Digitalisierung mit Social Media und allem, was dazugehört. Ich kann erstmal generell schon mal sagen, dass wir hervorragende Mitarbeiter bei uns im Unternehmen haben aus Gen Z oder auch Vergleichbarem und das eine generelle Wertehaltung ist, aber wir kommen gleich mal, was sich faktisch geändert hat. Aber ich sag mal, diese Disbalance, sieht man ein bisschen, kann auch anstrengend sein. Hm. Man muss sich natürlich auch, ist ja gefühlt wie so ein Nebenschauspielplatz. Also ich muss mich auf einmal jetzt noch um Befindlichkeiten kümmern und vor allem, dass die einen so nicht so ganz nachvollziehen können, wie die anderen handeln. Ja, und das ist, sag ich mal, so der Alltag, der sich dann häufig widerspiegelt.
Ja, weil am Ende, ich meine, wir sind ein Unternehmen, wir müssen gewinnorientiert arbeiten. Es geht darum, den Auftrag auch auszuführen. Ich glaube, da gerade was du gesagt hast, also doch mal so von der Mentalität, diese Nachkriegsgeneration, da hat man sich die Frage nach dem Sinn vielleicht nicht gestellt. Ja, da ging es, Deutschland war kaputt, da wurde jetzt hier angepackt. Nur hat sich der Mittelstand ja auch unter anderem herausgebildet oder noch mal stärker. Jeder irgendwo war froh, wenn er irgendwie einen Job hatte. Und wenn der Arbeitgeber ein toller Arbeitgeber war, ein bisschen besser als der andere, da war das schon so, geil, ich bleibe hier auf jeden Fall bis zur Rente, wenn da nicht ganz harte Sachen so... Ja. Möglicherweise dagegen gesprochen haben.
Habe ich gehört, inzwischen sind es über 11, 12 Mal, wo irgendwie im Schnitt der Mitarbeiter seinen Arbeitgeber wechselt.
Unglaublich, ja.
Das ist schon krass. Und ich komme ja aus einer kleinen Stadt in Süddeutschland, aus Reutlingen. Und da gibt es zum Beispiel die Firma Bosch, kennt man, glaube ich. Und da war es wirklich so, als einmal Bosch gearbeitet, bist nie wieder weg oder bei Daimler oder whatever.
Ja, genau. Ich bin in der Nähe von Kassel aufgewachsen, bei VW. Alle wollten immer, ein Drittel der Stadt war komplett VW.
Genau, und auch nebenlang VW. Und
ja,
nächstes Jahr auch VW.
Also genau, da warst du froh, wenn du da bei VW reingekommen bist und auch Ewigkeiten. Ja, okay.
Genau. Nee, und deswegen, ich glaube, was sich einfach geändert hat, ist so ein bisschen, das ist mehr, dass sich um eine Verantwortungskultur entwickelt hat. Das heißt, dass es mehr darum geht, wie bildet man den Rahmen. Es reicht nicht mehr, wenn eine Führungskraft einfach den Titel Führungskraft bekommen hat, weil sie die beste Fachkraft war. Ich glaube, diese Zeiten sind einfach vorbei. Es reicht nicht mehr, wenn ich irgendwie so sage, ja, jeder macht das Beste, was er kann. Du brauchst inzwischen eher klare Rollen, Verantwortlichkeiten, Kennzahlen, um auch die Leute dort anzusprechen, wo sie letztendlich Grundbedürfnisse haben, dass sie sich zugehörig fühlen, dass sie sich wertgeschätzt fühlen, dass sie im Gleichgewicht zwischen Nehmen und Nehmen fühlen. Und dafür darfst du, ich würde sogar fast sagen, musst du in der heutigen Zeit einen Rahmen schaffen. Inwiefern das jetzt schlimm ist, das kann man drüber werten. Also ich finde es eigentlich nicht, finde es ja auch schön in gewissermaßen, dass eine Generation da ist, die sagt, hey, ich will mich identifizieren können mit dem, was ich dort mache. Ich brauche eine Perspektive. Und dann ist es wie immer, ist jedes Unternehmen dafür verantwortlich, ihren eigenen Wertekodex zu schaffen, was ihm wichtig ist, dass ich danach Mitarbeiter auswähle. Weil am Ende, du als Arbeitgeber wählst ja die Leute selber aus, solange du in diesem Luxus bist.
Also ich würde sagen, ich habe noch ein bisschen so einen guten Schwung alte Generation mitbekommen, weil damals, als ich halt zum Militär bin, habe ich gewisse Bedingungen erlebt. Also ich bin 2004 eingetreten, da wurde noch geraucht überall drin. So, ich war verstanden, im Flugzeug wurde auch geraucht. Und wir sind dann damals mit dem Schiff zum Beispiel 400 Monate direkt einfach weggefahren und du hast halt so eine gewisse Verbundenheit und Kameradschaft erlebt. Das Internet war damals noch nicht so ausgebaut. Also wenn man irgendwo was nachgoogeln wollte, dann musste man halt im Hafen in ein Internetcafé gehen, weil es gab gar keine Smartphones. So. Und
ich stelle mir gerade vor, wie jetzt ein jüngerer Mitarbeiter das hört, denkt er, dieser Randolph, der ist uralt.
Ah, der ist ja wirklich fast schon vor wie so ein Dinosaurier, ja, der produziert, ja. Also man hat sich dann noch Briefe geschrieben so auf das Schiff, ja, also da ist eine Post angekommen, hier Moreno, und dann habe ich gemeldet, dann habe ich ein paar Briefe bekommen. Und was aber damit nochmal so ein bisschen einfach nochmal betonen möchte, es gab da halt bestimmte Aspekte, die waren aus meiner Sicht, weil es zur damaligen Zeit sehr ausgeprägt gut, und zwar dieser Zusammenhalt. Weißt du, heute hat jeder seine Handys, heute geht jeder auseinander, heute hat jeder geregelte Arbeitszeiten, das gab es früher auch so nicht, ne? Es gab keine Zeiterfassung, nichts. Da hat man dann halt mal mit dem Team gemeinsam bis abends und dann bist du halt da noch Bier saufen gegangen zusammen und hast dadurch dich auch auf eine gewisse Art und Weise kennengelernt. Das heißt, diese Kollektive waren meiner Ansicht nach auch viel, viel stärker in der Gemeinschaft eingebettet. Im Gegensatz zu heute, wo dieser Prozess sehr viel länger dauert. Also ist ja jetzt nicht jeder beim Militär, fährt 4,5 Monate weg, aber auch das Thema, was habe ich gelesen, der Alkoholkonsum, der hat sich hier, ist jetzt nur noch so bei 10% oder so von damals, also von vor 20 Jahren. Und es ist auf der einen Seite, es ist gut, was die
gesundheitlich
gut. Ja, genau, gesundheitlich gut. Aber die Frage ist ja, wie ist das? Kommen die Leute heute noch zusammen? Ja? Trinken die, sprechen die sich mal aus, feiern die zusammen und so weiter? Also da ist die Generation ja heute schon irgendwie ein bisschen anders, oder?
Ja, nee, definitiv.
Und was hat das oder wie kann man das gestalten auch? Ne?
Ich denke, jedes Unternehmen, und das vielleicht mal so in die praxisnahe Umsetzung zu gehen, darf sich die Frage stellen, was für Menschen will ich in meinem Unternehmen? Und was habe ich für eine Klarheit? Was ist mir wichtig? Und wie stark schaffe ich einen Rahmen dafür, dass das gelebt wird? Weil am Ende kann ich die Mitarbeiter danach auswählen, mit der Annahme, ich habe eine angepasste Arbeitgebermarke. Und das ist das, was ich manchmal, bin ich so ein bisschen zwischen wütend, sauer, traurig und schon fast lachend, wenn ich sehe, dass sich ein Unternehmen beschwert über die Menschen, die sie hat und sagt, es gibt keine Bewerber, aber halt den Außenauftritt als Arbeitgeber so
wie 1995, ja,
auch wieder wie 1995, ja. Obwohl damals erst Flugblätter gewesen, auf gut Deutsch gesagt oder auf Schwäbisch gesagt. Im Endeffekt, wie will ich denn wahrgenommen werden? Was will ich für Leute anziehen? Was will ich für Werte nach außen transportieren? Weil sonst ziehe ich halt wieder Leute, an denen das auf guter Scheiß egal ist. Und es zählt, by the way, auch in Branchen wie Handwerk, Produktion oder ähnliches, weil auch da die Top-Leute sich die Arbeitgebermarke anschauen und sich, du kannst dir immer selber die Frage stellen, wenn ich meinen Top-Mitarbeiter oder wenn ich selber meine Karriereseite sehe, würde ich mich bewerben? Würde ich da sagen, hey, ich verstehe, für welche Werte und für welche Arbeitshaltung das Unternehmen steht? Und so zieht sich das halt durch. Und so ist das wie so ein hoffentlich roter Faden im Positiven oder halt gar kein Faden. Und dann bekomme ich halt Mitarbeiter, die das komplett vertreten und Mitarbeiter, die das gar nicht vertreten. Und das ist so mein Puls vielleicht dazu.
Also was wir auch immer wieder sehen, ist genau keine ausgeprägten Arbeitgebermarken. Und ich finde, da kann man sich von den Großen richtig was abgucken. Also jeder wusste wahrscheinlich in eurem Ort, wofür die Bosch steht. Ne, das war denen so grundsätzlich klar.
Aber nicht, weil sie eine krasse Arbeitgebermarke nach außen
hat. Nee, aber man wusste trotzdem, man hatte so ein Bild. Ne?
Sie brauchen das, was du als kleines mittelständisches Unternehmen aktiv aufbauen musst.
Ja.
Dieses Bild, das du kreierst, haben sie kreiert aufgrund der Größe.
Genau, aufgrund der Größe und der gelebten Sachen. Genau. Und dann die Bosch-Rente, hast du ja auch immer erzählt.
Ja,
das,
ne? Ja.
Das war halt schon so groß. Aber man kann jetzt als kleines mittelständisches Unternehmen ja auch erstmal wie so eine Flagge irgendwo reinrammen, ja, mit seinem Logo. Und sich Gedanken darüber machen, was ist die Vision, was ist die Mission, Was ist die Strategie? Was sind die Werte, nach denen wir einstellen, nach denen wir bewerten, nach denen wir leben, nach denen wir, wo wir auch Leute für rekrutieren wollen? Aufgrund der Stärke der Systeme damals, zum Beispiel in der Bundeswehr, müsst ihr euch mal vorstellen, da war es eigentlich, die haben Leute aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland da zusammengezogen und eingeordnet, gleich gemacht. Aber das war, weil das einfach Pflicht war, ja. Also sie mussten extrem hart, es gab Grundausbildung und so weiter. Aber da wurden die Werte trotzdem sehr, sehr gut vermittelt, ja. Und in einem guten Unternehmen wie im Marriott zum Beispiel, unsere Head of Customer Success, die Michelle arbeitet, da hast du
gearbeitet,
danke, ja. Genau, aber jetzt natürlich bei uns, ja, und bringt das zu euch, das Thema, hast du dann halt so einen Brand-Standard-Manager, was sind die Werte, da wurdest du erstmal 2 Tage richtig, übertrieben gesagt, gebrainwashed, ja. So, das ist Marriott, das ist die Geschichte von Marriott, das, und jeder war dann verwurzelt, wie das Ganze auch entstanden ist. Und da kann man sich hundertprozentig einige der Sachen abschreiben oder heute mit übernehmen und entwickeln. Ne?
Ja. Ja, du hast am Ende in deinem Unternehmen genau die Mitarbeiter, die du aktuell verdienst, aufgrund ganz verschiedener Faktoren, wie viel Klarheit hast du, was dir wichtig ist, wen du einstellst, wie du einstellst, warum du was machst. Und so weniger du dir darüber Gedanken machst und umso mehr du es in Zufall überlässt, dann hast halt das, was vielleicht gerade irgendwie so frei war. Und dem einen ist es wichtiger, dem anderen ist es weniger wichtiger. Und das ist häufig die Situation, die wir dann im Unternehmen finden. Also ihr habt 100% Leute, die vertreten voll eure Werte. Dann merkt ihr, ey, die gehen die Extrameile, die sind dabei und. Und dann gibt es halt Leute, die leben das weniger. Und irgendwann kommt man in den Rahmen, wo man immer mehr den Wert versteht von richtig guten Mitarbeitern. Und gut ist jetzt nicht menschlich ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch, sondern für euch passend. Gut, passend für eure Unternehmenskultur, für eure zum Beispiel die Leistungskultur, die im Vordergrund steht. Und dann merkt man, ah, okay, eigentlich darf ich noch viel mehr dafür machen, um einen guten Rahmen für diese zu schaffen, dass ich mehr davon in meinem Unternehmen anziehe.
Und ich glaube, was ich immer wieder sehe, was am allerstärksten wirkt, ist, wenn die Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen identifizieren können. Also wenn die auf der Identitätsebene so eine gewisse Verbundenheit fühlen. Wenn die zum Beispiel stolz sind und sagen, guck mal, ich arbeite bei Google oder ich arbeite bei Apple. Aber das kann jetzt auch in einem Unternehmen sein. Wenn jemand sagt, boah, ich arbeite bei Fair Family und ich bin so dankbar, dass ich hier so arbeiten darf. Und das wird nämlich genau durch diese Bedingungen geschaffen.
Aber gib mal vielleicht 2, 3, 4, 5 Punkte, was auch immer gerade stimmig ist, wie man diese Identifikation zum Unternehmen hinbekommt.
Mhm.
Könnte man auch sagen, mit auch Vertrauen ins Unternehmen, geht ja eine ähnliche Richtung. Was sind das für Faktoren?
Genau, also wir nutzen für die Unternehmensentwicklung sogenannten Ebenen der Entwicklung, heißen die. Die fangen ganz unten an mit den Systemgesetzen, mit der Vision, da kommt schon die Identität. Das heißt, was sind die Bedingungen, damit sich jemand überhaupt identifizieren kann, ist zuallererst einmal, dass die Grundbedürfnisse sichergestellt sind. Ja, dass sich jemand zugehörig, anerkannt, gewertschätzt fühlt, dass es im Gleichgewicht, also von Geben und Nehmen zugeht, fair. Wenn diese Grundbedingungen gegeben ist,
hat man bleiben, oder?
Und bleiben, ja. Und Konflikte, die möglicherweise darin entstehen, rechtzeitig erkannt, wirkungsvoll aufgelöst, nachhaltig verhindert werden, dann ist gut, dann macht es total Sinn, dass das Unternehmen sich Gedanken über die Vision macht. Also wo wollen wir langfristig hin? Zum Beispiel ist es ja bei uns, wir stehen für gesunde Menschen und unsere Mission Top-Arbeitgeber. Das ist das, worüber wir nach außen sprechen. Und jetzt kommt man so auf dieser Identitätsebene ehrlicherweise an. Und eine Identitätsebene ist ein Glaubenssatz über sich selbst oder auch über eine Sache. Ne? Also ich bin. Ne? Und das fängt schon an erstmal mit der Rolle, die man in diesem ganzen Spiel, da gibt es eine wunderschöne Geschichte vom Kölner Dom mit diesen 2 Mauern. Ja, beide werden gefragt, ja, was machst du denn? Und der eine sagt, ja, ich mache halt hier eine Mauer. Und der andere sagt, ich bin ein Teil von einer großen Mission, denn ich baue ein Haus Gottes, wo Millionen von Menschen über Tausende von Jahren hinkommen und Hoffnung und Glaube und Liebe finden. So, das ist halt ein Unterschied, ja. Und das wird natürlich geprägt davon, wie diese Vision zu den Menschen gebracht wird, welche Rolle jetzt der Maurer, aber vielleicht jetzt hier der Videograf, ja, der jetzt auf der anderen Seite sitzt, sagt, ich arbeite an einer richtig, richtig guten Sache mit.
Ja.
Und diese Sache, und deshalb sind diese Bedingungen davor notwendig und dann entsteht das. So.
Ja. Ja. Okay, das heißt, man kann sagen, so mehr man schafft, eigentlich die Unternehmenssteuerung zu beherrschen, die Führung zu beherrschen, und so mehr fühlen sich die Leute identifiziert, sind zugehörig und ja.
Genau, weil es ist, so wie du sagst, Steuerung, du steuerst ja eine Vision, ein Narrativ, was du in der Organisation vertrittst, wo du glaubst, dass die Leute ein Teil dessen sein sollen und fängst dann noch an, Werte dazu zu definieren, um zu sagen, ja, passt die Person denn dazu? Ne?
Ja.
Als Beispiel, einer unserer Werte, wir haben ja in so einen Wertekodex und da steht ja auch drin, wir leben Gesundheit auf allen Ebenen. Ja, das passt zu 100% zu unserer Vision. Gesunde Menschen, das passt zum Top-Arbeitgeber und es ist vertreten in Herzen und Köpfen der Leute.
Ja. Ja, und am Ende schaffst du auch den Rahmen für dein Unternehmen. Also zum Beispiel, wir haben sicher viele Vorteile als Arbeitgeber, auch gewisse Nachteile. Beispielsweise, wir haben eine fast 100%ige Office-Kultur, wir haben einen Remote-Tag für gewisse Abteilungen. Das gefällt jetzt auch nicht jedem, aber in unserer Unternehmenskultur aktuell, vielleicht ist es in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren irgendwie mal anders. Wir sind auch offen, da immer wieder zu schauen, was passt zum aktuellen Stand des Unternehmens. Und auch das können wir uns, glaube ich, nur erlauben und leisten, da wir eine gute Arbeitgebermarke aufgebaut haben, da wir wissen, wie Recruiting funktioniert, weil wir haben auch Mitarbeiter, die müssen wir deswegen ablehnen. Und ich glaube, das ist so wieder ein weiterer Rahmenpunkt, wo man sich die Gedanken machen darf, was will ich denn bei mir? Und nicht, ich muss mein Unternehmen so bauen, dass ich diesen wenigen Bewerbern, die ich habe, gerecht werde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der falsche Glaubenssatz. Und dann stelle ich aus einem Mangel ein, stelle Leute ein, wo ich schon von Anfang an schlechtes Bauchgefühl habe. Und erfahrungsgemäß hat aber, glaube ich, jeder auch mal gemacht, aber waren die gut. Also ja, ich kenne keinen, der dann gesagt hat, es hat sich gelohnt. Und das ist, glaube ich, eher die Ursache von diesem Gen Z-Thema, weil ich glaube, gerade die Unternehmen, die Mitarbeiter haben aus anderen Generationen, da gibt es auch Leute, die wollen dann den Wandel nicht mitgehen. Da gibt es Mitarbeiter, die sind offen für Digitalisierung, die sagen, hey geil, das bringt das Unternehmen voran. Und andere, die sagen, du hör mir auf damit und die blockieren alles. Und da sagt der jetzt auch keiner, oh ja, die alten Generationen sind scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Nee, ich glaube, das ist eher so ein Trend geworden, dieses Gen Z-Thema, wo halt alle drauf gesprungen sind.
Wenn es ja gegenseitige Verletzungen gibt, dann sagen ja auch die Alten, die checken nicht.
Dann könnte man noch mehr.
Eine eigene sagen. Folge.
Ist eine eigene Folge, wie ich Veränderungsprozesse, das können wir direkt aufschreiben. Sascha, das könntest du mir aufschreiben als Titel. Wie man Veränderungsprozesse so gestaltet, dass man die Leute mit auf die Reise nimmt und die Menschen nicht positive Themen von euch blockieren. Ist auf jeden Fall.
Ich würde gerne noch einen Vergleich ziehen, um das nochmal deutlich zu machen, was auch heute gebraucht wird, meiner Ansicht nach. Nehmen wir eine Ehe. Ja? Heute ist die Scheidungsrate über 50%. Ja? Warum ist das so? Ja, Leute fangen genauso an wie bei einem Arbeitgeber teilweise. Also manche heiraten auch gar nicht mehr und manche gehen auch dann woanders hin, weil sie merken, das passt dann auch nicht mehr ganz. Aber früher war die Raten der Ehen, die bis geblieben sind, viel, viel höher. Also die Scheidungsrate war viel niedriger. Und auch ähnlich jetzt so beim Arbeitgeber, das ist man halt früher zusammengekommen, weil Kinder und man hat einen Auftrag gehabt und hat das dann durchgezogen und ist ja sozusagen bis zur Rente geblieben. Und so ist es halt auf dem Arbeitsumfeld. Und heute sind die Menschen halt freier, die Möglichkeiten auch für die Mitarbeiter sind größer geworden. Menschen sind individueller, haben ihre Vorstellungen. Und was wird jetzt gebraucht für dich als Arbeitgeber? Ganz sicher, das, was wir auch mit unseren Kunden immer erarbeiten, erstmal im Grunde ein sogenanntes Unternehmensleitbild und nichts, was irgendwo in die Tonne fliegt oder so, sondern ein gelebtes Bild mit gelebten Werten, nachdem Mitarbeiter auch bewertet werden, wo man eine Klarheit bekommt. Wer bin ich als Arbeitgeber? Für was stehe ich? Und wenn man jetzt überlegt, wenn man diese Klarheit hat, dann ist es sowohl in der Findung der Ehe als auch ja, in der Findung des richtigen und Behalten des richtigen Mitarbeiters viel, viel besser, weil man ein gemeinsames Bild hat, gemeinsame Werte, auf die man sich gemeinsam auch berufen kann. Ja? Mhm. Das war früher auch nicht. Da hat man sich da irgendwie so hingebogen und ja, vielleicht hat es gepasst oder nicht, man ist es weitergegangen. Aber heute berufen sich die Menschen auf diese Werte und es ist wichtig, dass man auch so ein gegenseitiges, so eine Verlässlichkeit drin hat. Hey, wir stehen als das für Arbeitgeber, bedeutet ja auch, der Mitarbeiter kann sich da langfristig drauf verlassen, wenn der Arbeitgeber das ernst meint, dass diese Werte auch richtig gelebt werden. Mhm. Und deshalb, das, was wir immer wieder erleben bei Kunden von uns, ist, dass sie das am Anfang nicht haben, zwar intuitiv in sich tragen, aber niemals explizit. Wir arbeiten das mit denen und dann steht da eine wahnsinnige Energie auch Richtung Neukundengewinnung überall hin, weil das viel, viel Klarheit schafft. Ne?
Ja, ich habe mindestens 50% der Unternehmen haben das teilweise häufig auch schon.
Ja, aber haben es
bei sich nicht gelebt.
Ne? Oder haben es nicht gelebt.
Ja.
Oder haben Werte, die eigentlich den Leuten klar sein sollten, aber trotzdem haben sie es nicht quantifizierbar.
Ja.
Und dann entsteht häufig was eigentlich sehr gut im Grundsatz ist, erzielt am Ende nicht die Wirkung.
Ja.
Genau.
So können wir weitermachen mit ganz vielen wertvollen Tools. Am Ende, ich sag mal, ist der Top-Arbeitgeber zu sein wie so ein Puzzle. So mehr von den Teilen ich zusammenstecke, so harmonischer wird es, umso mehr kann ich ein gewinnorientiertes Unternehmen voranbringen. Und vor allem so stärkeres Fundament ich habe, so mehr ich auf Systemgesetze, Vision, Identitätsebene aufbaue, umso mehr kann ich dann im Unternehmen auch auf Ebenen, zum Beispiel Verhalten und Fähigkeit, Menschen viel schneller ausbilden, voranbringen oder ähnliches. Und die Leute ziehen auch mehr zusammen. Und auch, ich habe gestern einen neuen Spruch gelernt von einer Beratung, da hat einer gesagt, da habe ich gesagt, gewisse Themen macht man aus Egoismus. Finde ich auch voll in Ordnung. Jeder darf schauen, dass macht ja auch jeder für sich. Und am Ende bin ich auch ein guter Arbeitgeber, weil dann die Mitarbeiter mir weniger Stress bereiten. Ich schaffe gute Prozesse und Systeme, dass ich selber weniger Stress habe. Weniger Systeme, mehr Unstimmigkeiten, Chaos will ich nicht. Und er hat gesagt, er nennt das immer den Egoismus im zweiten Rang. Ich finde, das hört sich sehr qualifiziert an. Und der zweite Rang bedeutet, er hat mir gesagt, ich darf es nicht verwenden. Ich habe gesagt, ich werde es verwenden. sein Patent. Geht es darum, dass du sagst, hey, im ersten Rang geht es ja erstmal darum, das Unternehmen gut zu bauen, aber eigentlich geht es im zweiten Rang darum, immer auch was für mich selber gut zu machen. Für mich ist der Egoismus ersten Rang. Nenn es, wie du willst. Schau darauf, dass du dein Unternehmenssteuerungssystem voranbringst, dass du die Führung entwickelst, eine gemeinsame Führungssprache entwickelst. Das heißt, es reicht nicht nur, wenn du das kannst. Deine Führungskräfte dürfen das machen. Und es lohnt sich einfach für dich selber, für deine Familie, für deine Zeit und auch für deine Vision, weil sonst stackt man irgendwann, weil häufig mit einem kleinen Team funktioniert es noch leichter, da sitzt man immer zusammen und wenn man ein bisschen größer wird, dann wird es komplexer. Wenn das für dich spannend ist, schau mal bei uns vorbei, www.verfamily.de, schau dir mal ein Webinar an, schau dir unsere Website an, kannst dich auch gerne mal bei uns eintragen, da können wir dir mal aufzeigen, wie wir für dich so einen Plan erarbeiten würden, machen erstmal ein kostenfreies Erstgespräch mit dir, geben dir einen Einblick, aber sonst, ja, vielleicht leit den Podcast mal weiter an jemanden, wo du denkst, ey, ich hatte dieses Gespräch der Gen Z vor ein paar Tagen noch dann war vielleicht der ein oder andere Impuls dabei, der mal neu ist, der mal darüber anders denkt, weil wir sehen auch viele Arbeitgeber, die wenig Probleme mit Gen Z haben, wenig bis keine. Und genau darum soll es gehen. Abonnier den Podcast oder stell auch mal eine Frage drunter. Also wir schauen auch immer wieder, was haben wir für Impulse. Fast alles, was wir hier in dem Podcast besprechen, kommt aus einer Frage von dir oder von jemand anders, der gesagt hat, das oder das interessiert mich. Und sonst gerne wieder einschalten in der nächsten Folge. Vielen Dank, Randolf, für deine ganzen Impulse. Ich sag mal ganz, ganz liebe Grüße aus Hamburg und gebe dir wieder das letzte Wort.
Ganz typisch in Hamburg, sagt man tschüss. Macht's gut.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.